Was wollen wir hierzu sagen? Eindrückliche Zeugnisse, das Wirken Gottes in den einzelnen Leben und heute der schöne Moment, wo Sie vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt bezeugen werden, was Gott aus Ihnen gemacht hat. Da können wir nur Gott danken. Ich möchte aus Römer 5,6 die ersten 14 Verse lesen und dann aber noch zwei andere Dinge vorab schicken. Römer 6, 1 bis 14. Was sollen wir nun sagen? Sollen wir denn in der Sünde beharren, damit die Gnade umso mächtiger werde? Das sei ferne. Wie sollten wir in der Sünde leben wollen, der wir doch gestorben sind? Oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft? So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn, wenn wir mit ihm verbunden und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir auch in der Auferstehung ihm gleich sein. Wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde vernichtet werde, so dass wir hinfort der Sünde nicht dienen. Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. Sind wir aber mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden und wissen, dass Christus von den Toten erweckt, hinfort nicht stirbt. Der Tod kann hinfort über ihn nicht herrschen. Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben, ein für allemal. Was er aber lebt, das lebt er Gott. So auch ihr. Haltet dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebt Gott in Christus Jesus. So lasst nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leibe und leistet seinen Begierden kein Gehorsam. Auch gebt nicht der Sünde eure Glieder hin als Waffen der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin als solche, die tot waren und nun lebendig sind, und eure Glieder der Gott als Waffen der Gerechtigkeit. Denn die Sünde wird nicht herrschen können über euch, weil ihr ja nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Ich will zuerst allgemein ein paar Gedanken sagen und nachher persönlich, nicht zu mir, aber allgemein auch wieder aufs einzelne Leben bezogen, und nachher noch ein paar Gedanken zu dem verlesenen Abschnitt. Wenn wir die Bibel anschauen, und wir haben jetzt gehört von den Einzelnen, wie sie die Bibel gelesen haben, so fängt die Bibel vorne an, unter anderem mit der Entstehung vom Mensch, wo sie uns als Geschöpf beschreiben. Und bereits im dritten Kapitel von der Bibel sehen wir den Sündenfall. Und wie Gott sich aber im gleichen Kapitel bereits mit der ersten Prophetie am Mensch zuwendet und ihm einen Stern aufzeigt, einen Hoffnungsschimmer. Und dann können wir durch die ganze Bibel durchgehen, vorab im Alten Testament, und wir sehen, der Heilsweg, der Heilsplan Gottes ist uns wunderbar aufgezeigt. Die Bibel tut über manches anderes auch noch schreiben, und gleich ist das Hauptthema in der Bibel ist die Rechtfertigung der Lösung vom Mensch, vom gefallenen Mensch. Und der Paulus, als er den Römerbrief geschrieben hat, hat er die gleiche Struktur übernommen. Er hat die ersten drei Kapitel, im dritten nicht ganz bis zum Schluss, durch die Verlorenheit, die Sündhaftigkeit, die Schuld vom Mensch aufzeigen und wie alle Menschen dort rein geboren worden sind. Kommen wir da die erste? Jawohl. Und dann ab dem dritten Kapitel gegen den Schluss durch die Rechtfertigung, wie Gott den Mensch durch Jesus Christus Wort rechtfertigt und gerechtfertigt hat für die, die daran glauben, bis zum 5. am Schluss und dann im 6. geht er auf die Heiligung ein, wo er zeigt, wie nachher der Wandel in der Rechtfertigung auf dieser Grundlage soll aussehen. Das ist ganz kurz einfach das da, was da geschrieben ist, respektive Sündhaftigkeit, Verlorenheit vom Mensch mit der natürlichen Geburt, die er aufgezeigt ist. ob der geistliche Tod, den bei Adam eingesetzt hat und seither ist. Und sobald der leibliche Tod eintritt, der Mensch, der sich nicht verändert hat, der so geblieben ist, wie er geboren ist, der wird in der ewigen Verdammnis enden. Und weil Gott die Situation vom Mensch gesehen hat, den hoffnungslosen Zustand, hat er vor 2000 Jahren seinen Sohn Jesus Christus auf die Erde geschickt. Und er hat ein Leben geführt, schuldlos, sündlos, und hat für uns eine ewige Erlösung vollbracht. Das wäre nachher die nächste Folie, wo wir da jetzt den gelben Pfeil anschauen wollen, was er für uns gemacht hat. Er ist das Kreuz von Golgatha gegangen und ist gestorben, für stellvertretend für jeden Mensch, und am dritten Tag von seinem Vater auferweckt und ist jetzt zur Rechten Gottes, wo er uns vertreten und uns die Hand entgegenstrecken, um uns das Heil anbieten. Und die Siebni tun jetzt mit der Taufe das bezeugen, dass sie das angenommen haben, dass sie ein Ja haben zur Rettung, zur Erlösung vom Herrn Jesus. Das heisst, sie haben, wie wir es schon in den Zeugnis gehört haben, durch Buß, Bekehrung, Wiedergeburt, haben sie Frieden gefunden mit Gott. Und mit der Taufe sagen sie, dass sie mit ihm gestorben sind und auferstanden zu einem neuen Leben, dass ihr Leben und Christus angehört, seiner Führung, und dass sie nicht mehr im eigenen Leben, in der Selbstverwirklichung umsiegen, sondern dass sie nun jetzt ihm gehören, mit allem, was sie haben und sind. Wenn wir die Taufe durchführen, so kann das sehr unterschiedlich sein. Wir haben es hier in einem Schwimmbädchen. Der Christopher hat das gezeigt mit dem Bad am Anfang. Man kann es aber auch ganz kleiner machen. Ich habe das einmal so erlebt in Polen, wo wir eine Taufe in einem Gefängnis haben dürfen und wollen durchführen. Von einem, der mit 2 Mörden angeklagt ist, der hat lebenslang Gefängnis gehabt, hat sich bekehrt und sich wollen taufen. Und da sind wir auf den Direkten zu und der hat gesagt, der hat von einem Kind noch Schwimmbädchen, er nimmt das mit, der tut es organisieren, dann können wir es durchführen. Und wo wir gekommen sind, ist das Schwimmbädchen so gross gewesen, ungefähr 1 Meter Durchmesser, einfach für ein ganz kleines Kindli. Und dann haben wir einen Moment da gestanden und dann gefragt, wie machen wir da die Taufe? Das ist schwierig für 2 erwachsene Männer. Und dann habe ich den Direktor gefragt, ob er nicht einen Kessel hat. Und da sagt er mal, und dann habe ich gefragt, ob ich den haben kann. Und dann haben wir mit dem Kessel das Wasser genommen, der Täufling ist reingeknündelt und dann haben wir ihm den Kessel Wasser drüber abgelegt. Das war die Taufe. Es ist eine symbolische, eine bildhafte Handlung, die wir auch heute mit diesen Täuflingen dort durchführen dürfen. Wenn wir jetzt zum Abschnitt kommen vom Text, so möchte ich die letzten Verse aus dem 5. Kapitel noch lesen. Er tut im 5. Kapitel oder überhaupt in den Kapiteln vorher uns ausführen, was Jesus für uns gemacht hat. Und dann sagt er dort, wo aber die Sünde mächtig geworden ist, da ist doch die Gnade noch viel mächtiger geworden. Damit wie die Sünde geherrscht hat zum Tode, so auch die Gnade herrscht durch die Gerechtigkeit zum ewigen Leben, durch Jesus Christus, unserem Herrn. Und jetzt haben wir ja im 6. Kapitel zuerst eine Frage gelesen, wo er nachher durch das ganze 6. Kapitel der Paulus die Frage beantwortet, wo er sagt, was sollen wir nun sagen? Sollen wir denn in der Sünde beharren, damit die Gnade umso mächtiger werde? Weil er ja am 5. mit dem schliesst und sagt, dort, wo die Sünde gross war, ist die Gnade noch viel grösser. Und da kann ihm die Frage kommen und sagen, ja, dann bleibe ich in der Sünde, dann wird die Gnade immer noch mächtiger. Aber der Paulus meint es nicht so und darum tut er da sehr kurz und knapp antworten, niemals oder das sei ferne. Einfach, er tut das gerade kategorisch mit einer ganz klaren Antwort vom Tisch fegen und dann tut das nachher begründen, seine Antwort. Da kommt er in seine Ausführungen rein, wo er sagt, wie wollt ihr der Sünde leben wollen, der wir doch gestorben sind. Und dann im Vers 3, oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir mit Christus Jesus getauft sind. Und jetzt möchte ich wieder ganz kurz zurückgehen auf den Christopher, auf seine Ausführungen, wo er das mit dem Bettli gezeigt hat und dort gesagt, wenn man das Manöckli länger durchlässt, dann ist es tot. Und Taufe ist das Bild vom Begrabenwerden. Das heisst, der das über sich lässt gehen, der hat sein Leben schon vorher im Tod gegeben. Der ist gestorben mit Christus und tut das jetzt einfach noch bezeugen, wie sein Leben begraben wird. Und das ist für mich eindrücklich, das ist für mich schön und es ist auch wichtig, dass wir uns das bewusst sind. Wenn der Teufelin kam vor Jahren, ein junger Mann, der gesagt, er will das ganz bewusst erleben. Wir sollen ihn etwa 15 Sekunden runterlassen. Und dann sind wir mit dem hinunter und da habe ich ganz leislich für mich auf 15 gezählt. Und dann habe ich aber am Ufer die Leute gemerkt, wie sie nervös werden. Die haben aber das nicht gewusst, dass er das gewünscht hat. Und denkt, dann ziehen wir echt wieder Ruhe. Auch das ein Bild. Und das Bild, da können wir etwas reinlegen oder wir können es machen, wie wir wollen. Wir sind da frei. Aber wir sind mit ihm gestorben, mit ihm begraben. Gerade die Teufel tun das bezeugen. Und mit ihm auferstanden zu einem neuen Leben. Dann sagt er da, so sind wir mit ihm begraben, durch die Taufe, in den Tod, damit wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem neuen Leben wandeln. Eine wunderbare Aussicht, eine wunderbare Zukunft. Und jetzt tut er das weiter begründen mit dem, was er im Vers 5 einbringt, im Vers 7 und im Vers 10, tut er das immer mit einem Denn einleiten und tut eine Begründung darauf zeigen. Denn wie wir mit ihm verbunden und ihm gleich geworden sind in seinem Tode, wir haben uns mit ihm identifiziert. Das heisst, der Herr Jesus ist vor 2000 Jahren, einmal bald 2000 Jahren, am Kreuz für eure Sünden gestorben. Und in dem Moment, wo ihr durch Buß, Bekehrung und Glauben zu ihm gekommen seid, habt ihr das angenommen und so seid ihr in dem Moment mit ihm, wo 2000 Jahre vorher passiert ist, gestorben und auferstanden zu einem neuen Leben. Einfach, dass wir den Gedankengang von Paulus daraus verstehen, wenn er uns einnehmen will in den Gedankengang hier und sagt, es ist passiert vor langer Zeit, aber wirksam für mich und dich wird es erst in dem Moment, wo wir es im Glauben annehmen. Und schon nützt dir sein Sterben nichts, wenn du ihn nie als deinen Erlöser angenommen hast, wenn du nie zu ihm gekommen bist mit deiner Schuld und Sünde. Jetzt fährt er weiter und sagt, dass wir unser Fleisch oder unseren Mensch gekreuzigt haben. Ja, wir wissen, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde vernichtet werde. Jetzt könnt ihr den Matze fragen oder Bianco, habt ihr euch selber ein Kreuz genagelt, dann komme ich ein müdes Lächeln über. Das macht kein Mensch und das kann er nicht. Aber in dem Moment, wo wir mit unserem verpfuschten Leben zu ihm gekommen sind, haben wir zu seiner Kreuzigung Ja gesagt und haben unser Leben mit ihm in den Tod gegeben. Das heisst, dass nicht mehr der alte Herrscher, der Satan, der Fürst von dieser Welt, über mein Leben tut regieren und mein Leben tut führen, sondern ich bin ihm gestorben und er hat kein Anrecht mehr. Ich will da noch einen Aspekt rein aus dem Alten Testament, wo der Paulus selber beleuchtet. Im Alten Testament haben wir die Maßstäbe Gottes, unter anderem die 10 Gebote. Du sollst, nicht, wo geregelt ist. Und jeder, der das übertreten hat, ist unter dem Todesurteil Gottes. Das heisst, wir alle sind unter dem Todesurteil Gottes gewesen. Und jetzt ist einfach die Frage, haben wir den stellvertretenden Tod vom Herrn Jesus für uns beansprucht und angenommen, dann dürfen wir jetzt ewig ein Leben haben. Und wenn das nicht der Fall ist, wenn wir das ablehnen, wird er über uns das Todesurteil einmal aussprechen, wie wir es im ersten Folie gesehen haben mit dem schwarzen Pfeil, der abgeht. Aber wir wollen uns an dieser Tatsache freuen und wir wollen da bei ihm Zuflucht haben. Oder nein? Er geht weiter in seinen Ausführungen, Vers 10, denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben, ein für allemal. Was er aber lebt, lebt er Gott. Und da nimmt er uns auch wieder mit rein. Das heisst, dass die Sünde, die Verführung von früher, uns keine Macht mehr hat, keinen Einfluss mehr haben kann. Ich denke, es ist wichtig, dass wir uns das bewusst sind. Und jetzt wird ja ab dem Vers 11, wo er nachher in die Röte geht, wo ich nur ein oder zwei noch rausgenommen habe, dass der Find immer mit Bedürfnis kommt, wo wir im Grunde genommen hätten. Wo der Herr Jesus 40 Tage gebetet und gefastet hat, ist der Satan zu ihm gekommen und hat ihn mit dem Urbedürfnis angegangen, um ihn zu versuchen. hat gesagt, bist du Gottes Sohn, so mach aus dem Stein Brot. Das kannst du als Gottes Sohn. Er hat ihm versucht, um für sich ein Bedürfnis zu stillen. Und die Sünde läuft immer auf dieser Schiene. Sie versucht, uns abzuholen bei etwas, wo wir gerne wollen, das für uns ein Bedürfnis wäre. Und das heisst, dann müssen wir Nein sagen. Und sobald wir dort Ja sagen oder auch ein Jein, leben wir ganz gefährlich. Dann rutschen wir ab. Und wenn wir aber gegenüber der Sünde kompromisslos und klar Nein sagen, sind wir auf dem richtigen Weg. Ich möchte jetzt noch zu der letzten Folie kommen, wo wir die Wahl dann einmal sehen. Und ich möchte dort einfach noch den Aufruf, der uns im Vers 13 gestellt ist und Vers 14, wo er sagt, stellt euch eure Glieder nicht der Sünde zur Verfügung, sondern Gott, sondern Jesus. Und da gefällt mir die Luther-Übersetzung, weil sie da sagt, eure Glieder. Man könnte auch schreiben, der ganze Mensch, euer Dasein. Aber mit Glieder können wir uns gerade etwas vorstellen. Und ich möchte da einfach die Augen und die Ohren zuerst anführen. Früher haben wir die Augen und die Ohren an dem zur Verfügung gestellt, was uns irgendwie Lust gemacht hat, was uns Freude gebracht hat, und Befriedigung und so weiter. Und jetzt wollen wir da vorsichtig sein. Dass wir unsere Augen und Ohren dem zur Verfügung stellen, wo uns innerlich etwas bringt. Zunge. Was gebe ich weiter mit dem Glied? Ein kleines Übel voll tödlichen Gifts oder gebe ich mit dem Trost und Zuversicht weiter? Und dann zuletzt noch die Hände und die Füße. Wem tun wir sie zur Verfügung stellen? Was ist mein Handeln, mein Wandeln? Ist es etwas zur Ehre Gottes, zur Verherrlichung von ihm? Oder ist es etwas, dass ich reich werde, dass ich Ansehen überkomme, was um mich geht? Das sind Sachen, wo wir immer wieder geprüft werden. Und da tut der Paulus ganz einfach schreiben, tünt eure Glieder Gott als Waffe von der Gerechtigkeit zur Verfügung stellen. Fertig. Kurz und knapp. Und wir wollen es so machen, es lohnt sich. Der Herr Jesus hat in seiner Liebe so viel für uns da. Und jetzt ist die Frage, was tust du für ihn? Matthäus 10, 32, ich schliesse mit dieser Aussage von ihm. Wer mich bekennt vor dem himmlischen Vater, wer ihn bekennt vor den Menschen, den wird er bekennen vor dem himmlischen Vater. Und ja, dann am Schluss die Frage, Freund, wo willst du die Ewigkeit zubringen? Wir haben es von den Teufeln gehört, wo sie sie wollen. Ich will sie auch dort zubringen, in der ewigen Herrlichkeit. Heute noch können wir wählen, ob wir die Schwarzlinie wollen, die in ewigen Tod geht, oder die Gelllinie zum ewigen Leben. Sie bezeugen es mit der Taufe. Wir beten noch. Herr Jesus, wir können einfach anbetend und dankend vor dir stillstehen für das, was du da hast. Grundsätzlich für die ganze Welt hast du eine ewige Erlösung vollbracht. Du hast dein Leben dahin gegeben als Opfer, stellvertretend für uns. Aber auch, was du im Leben von diesen Sitten da hast, die das heute bezeugen, dass du ihnen begegnet bist, dass du sie rausgerettet hast und dass sie das heute vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt auch dürfen bezeugen. Segne du jedes und danke, dass du die ganze Gemeinde segnest, jedes, der anwesend ist. Du weisst, wo jeder steht. Du darfst den weiteren Verlauf von dem Zusammensein in deine Hand nehmen und führest du. Amen.
Zum nächsten Lied und zum anschließenden Segner stehen wir auf. Wir singen miteinander das Lied Vater, bewahre alle in dir. Und nach dem Segner werden wir dann zur Taufe übergehen.